Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu können. Und womöglich predige das letzte Mal. Und was ist dann die wichtigste Botschaft? Was ist das Wichtigste im Leben eines Menschen, liebe Freunde? Dass wir immer gesund sind und wohlhabend und ein schönes Auto und ein schönes Bankkonto. Wer weiß, was am 14. April 1912 war? Man nennt es das offizielle Ende des optimistischen Humanismus. Da ist die Titanic untergegangen. Das war eine gewisse Schockwelle. Und auf diesem Schiff, da sammelte sich ja die Hot Volée. Es sind ja 2 Millionäre, Astor, der damals reichste Mann, John Astor der damaligen Welt, und Guggenheim, Millionäre, mit dem Schiff auf den Grund gegangen. Und als dieses Schiff in See stach, gab es da 3 Klassen, also die Superreichen, dann so der Durchschnitt und dann die Ärmeren. Ich habe das in diesem Traktat, und von daher einigen nicht unbekannt, was ich hier sage, habe ich das hier erwähnt. Und die unsinkbare Titanic ist untergegangen. Da wollten die Leute natürlich wissen, wer hat überlebt. Und da hat die White Star Shipbuilding Company, die die Titanic gebaut hat, in Liverpool 2 Tafeln aufgestellt. On the other, known to be lost. Bekannt als gerettet, bekannt als verloren. Und liebe Freunde, nochmals, als das Schiff in See stach, gab es 3 Klassen. Als es unterging, gab es nur 2 Arten von Menschen. Da gab es nicht reich oder arm, da gab es nicht jung oder alt, gesund oder krank, Mann oder Frau, gebildet oder ungebildet, bekannt als gerettet, bekannt als verloren. Und das ist das Wichtigste, weiß ich, dass ich gerettet bin. Der Herr sagte, das Menschensohn wird kommen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Die Welt redet von Gleichstellung. Nein, hier zieht sich ein Riss durch die ganze Menschheit. Und ich möchte also zu dem wichtigsten Thema im Leben eines Menschen sprechen, Heilsgewissheit. Hast du Vergebung deiner Schuld, wenn du heute untergingest, wenn immer was geschehe oder eben der Herr heute wiederkäme, bist du dabei oder nicht? Und das muss ich wissen. Wenn du es nicht weißt, sagt die Bibel, machst du es Gott zum Lügner. Bist du nicht besonders fromm? Machst Gott zum Lügner. So steht es im Erstjohannesbrief. Die Leute sagen, wenn man sie fragt, ich denke an meine Situation, ich habe mich bekehrt als Student in Wien, und das war heute halt das Bierkultur, damals die Hochschule für Bodenkultur, fast alles wirklich feine, prächtige katholische Menschen, aber von Heilsgewissheit keine Ahnung. Geht ja auch gar nicht nach katholischer Lehre, darf man nicht haben. Auch der Papst muss ins Fegefeuer. Und dann hat man sie gefragt, also ich sage jetzt einen Vers voraus, Johannes 6, Vers 38, sagt der Herr, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und man fragte die Leute, glaubst du an Jesus? Die meisten sagten, ja. Hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Versteht ihr? Da sagst du mit anderen Worten, ja, Jesus, du hast zwar gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, aber gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nicht mehr sterben. Aber das kann man nicht wissen. Du bist gar nicht vertrauenswürdig. Und jetzt sagt uns Johannes im ersten Brief, in Kapitel 5, in diesen Versen 9 bis 13, wer das nicht weiß, mach Gott zum Lügner. Und da kannst du nicht vor ihm bestehen. Also ist das Allerwichtigste. Und ich möchte dieses Thema aufgreifen anhand der letzten Worte Jesu vom Kreuz. Ich war frisch bekehrt. Ich habe mich 68 bekehrt, also bin ein 68er, Randbemerkung. Und das muss dann so 69, womöglich 1970 gewesen sein. Da war in der Zeitschrift, im Magazin Der Stern, ein Artikel von einem gewissen Johannes Lehmann. Und da hieß es, einer der vielen Widersprüche in der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Und für mich sind die Widersprüche nicht in der Bibel, sondern in den Herzen der Menschen. Und da habe ich mir das näher angeschaut. Und da kam ich zu einem doppelten Ergebnis. Erstens, es ist kein Widerspruch. Zweitens, es enthält eine Botschaft. Und jetzt mache ich noch eine Klammer auf. Dieser Johannes Lehmann, einer der Übersetzer auch von NT 68, und ich pflegte zu sagen, hat nichts mit Theo Lehmann zu tun. Und dann sagte mir Theo Lehmann, das war sein Bruder. Der hat Theologie studiert, die Indien, der ist noch in Indien geboren worden, Theo Lehmann in Indien gezeugt, aber in Dresden auf die Welt gekommen. Und der hat Theologie studiert und dadurch seinen Glauben verloren. Ich habe es noch im Ohr, wie Theo sagte, das hat seinen Vater tief getroffen. Und das war ein brillanter Mann, Kinder aus frommen Elternhäusern sind oft sehr brillant. Und dann hat er diese Fähigkeit verwendet, er konnte sehr packend Radiosendungen, Artikel, Kommentare schreiben, auch Fernsehsendungen. Und da schrieb er eine Art Bestseller, damals das Geheimnis des Rabbi Jod. Und damit war gemeint der Rabbi Jesus. Und damals wurden diese Qumran-Funde aktuell. Und da ist er da hingeflogen, hatte genügend Geld. In den 60er Jahren war das nicht so selbstverständlich. Und Jesus sozusagen als irgendwie eine Art prophetische Gestalt der Essener geschildert. Und er sagte Theo Lehmann, er ist so gestorben, ungläubig. Hat den Glauben von Tausenden zerstört. Und dann ist der Theo und hat tausende Menschen für den Herrn gewonnen. Da könnte man verrückt werden. Aus demselben Stall. Der eine tausenden zum Segen, der andere tausenden zum Verhängnis. Und mir ist das, was der Johannes Lehmann damals schrieb, zum Segen geworden. Nachgeschaut, ist das wirklich ein Widerspruch? Und wir wollen uns das jetzt anschauen. Und zuvor mache ich eine Klammer auf. Hier gibt es keine Uhr. Also das unbedingt, wir sind Urchristen. Und ich habe das Charisma der Länge. Und dann kommen mir so viele Ideen und Gedanken. Also ich werde das sicherheitshalber hier hinlegen. Und man hat mir sogar Freibrief gegeben, darfst predigen, bis die Ersten vom Stuhl fallen. Was sagt er? So gefährliche Ratschläge geben mir da eure Freunde. Also Randbemerkung. Ich mache hier eine Klammer auf, das kennen schon etliche, aber das verdrießt mich nicht, dass ich das immer wiederhole. Ich frage gerne in Kreise hinein, warum haben wir vier Evangelien? In einer Zeit, wo wir ja durch den Islam immer mehr herausgefordert werden. Liebe Freunde, als ich mich bekehrte, da sagten die Leute fast alle, ja, Christen sind wir alle. Heute wird dein Christentum in Frage gestellt. Du wirst hingestellt als potenziell gefährlich. Auch Amerika, das Land, das wirklich die meisten Christen hatte, da sagte ein Missionar, der nach Jahrzehnten aus der Türkei nach Amerika zurückkam, dieser Andrew Branson, Amerika ist christenfeindlich geworden. Die Zeiten sind vorbei, der Wind hat sich gedreht. Warum glaubst du überhaupt? Warum glaubst du da? Und das ist doch alles erfunden. Und die Moslems sagen, die haben da gewürfelt und dann fiel die Zahl 4. Deswegen haben sie die 4 Evangelien. Wir haben die Fälschung, sie haben das Echte. Der Koran ist das Echte, wir haben die Fälschung. Warum haben wir 4 Evangelien? Und da wiederhole ich mich gerne für einige. Das sind die 4 Grundnaturen Jesu. Von 4 verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Angenommen, ich würde eine Biografie über Eisenhower schreiben, ja, will ich dann wissen, wie war er als Familienvater, wie war er als Präsident Amerikas oder wie war er als Oberbefehlshaber der Invasionsmächte im Zweiten Weltkrieg. Und so haben wir bei der Bibel im Zusammenhang mit unserem Herrn der Herrlichkeit verschiedene Blickwinkel. Matthäus schildert Jesus als König. Für die Juden, der Messias war der König. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Und Matthäus hat die ganz typische Königsstruktur. Markus schildert Jesus als Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schlichtheit, in einer Schönheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert, haben Weltmenschen, zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau, in seinem berühmten Erziehungsroman Emilia gesagt, das kann man nicht erfinden. Wenn das erfunden ist, sind die Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Es ist einmalig, es ist faszinierend. Und schaut, ein König, dem wird gehuldigt, ein König hat einen Stammbaum und so weiter. Und deswegen beginnt Matthäus gleich mit dem Geschlechtsregister Jesu. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, er ist ein Sohn Davids, der Sohn des Abrahams, und dann werden die Könige aufgelistet. Und weil die Juden wussten, woher der Mensch kommt, und Abraham, der Vater der Juden, beginnt er mit Abraham. Lukas, er schreibt für die Griechen, die Nationen wussten nicht, woher der Mensch kommt. Und deswegen Lukas im Stammbaum, er bringt den Stammbaum der Maria, wo es heißt, er war ein Sohn Elis, eigentlich ein Schwiegersohn Elis. Er geht zurück bis auf Adam und Eva. Und dann haben wir den Blickwinkel bei Matthäus gleich, Kapitel 2. Wo ist der neugeborene König der Juden? Der König. Und er wird gehuldigt, er wird angebetet. Bei Markus schildert Jesus als Knecht kein Stammbaum. Völlig uninteressant, wo ein Knecht ist. Keine Huldigung der Weisen aus dem Morgenlande. Wir haben bei Markus nur 4 Gleichnisse, nur eine längere Rede, die Wiederkunftsrede Markus 13, aber 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios, griechisch für und alsbald, und alsbald, und alsbald. Also der Knecht ständig wirkend arbeiten. Die großen Reden Jesu sind bei Matthäus. Der König hat etwas zu sagen. Jeder König gibt ja, wenn er an die Macht kommt, neue Gesetze bekannt und die Königsproklamation, die Bergpredigt. 5 große Reden bei Matthäus in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden diesen starken Bezug zur Tora, zum Gesetz haben. Und er belegt ihnen, Jesus ist der Messias anhand der Prophetie im Alten Testament und deswegen auch bei Matthäus immer wieder, wie der Prophet sagt, und damit die Schrift erfüllt würde und so weiter. Nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Kein Vers von seiner Himmelfahrt, da kommen unsere modernen Theologen und sagen, ja typisch, hat man nachher hinzugedichtet. Nein, er hat einen anderen Grund, er wird hier auf Erden sichtbar, in Jerusalem, im tausendjährigen Reich, im Friedensreich als König herrschen. Und also bei Matthäus die ganz typische Königsstruktur vielleicht noch so viel, Markus der Knecht und Jesus sagt, über dessen Kreuz stand König der Juden. Das ist interessant, wisst ihr, wer ihn als König der Juden proklamiert hat? Nicht sein Volk. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen nicht auf. Die Nationen, die Nichtjuden, die Weisen aus dem Morgenlande, die sind von der Astrologie zu Jesus gekommen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir gehen heute von Jesus weg, zurück zur Astrologie. Und Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Über das Kreuz. Und das ist ja auch prophetisch, typologisch. Die eigenen haben ihn verworfen, die nicht davon gehört hatten, haben es angenommen. Und dann wird er nochmal als König proklamiert beim Einzug in Jerusalem, Palmsonntag, und da wird zitiert der Prophet Zacharia, siehe, dein König kommt. Die Schrift proklamiert ihm und eben hier die Nichtjuden. Also da könnte man manche Details aufzeigen. Also dieser Jesus, über dessen Kreuz stand König der Juden, sagte, ich bin nicht gekommen, dass man mir diene, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zur Erlösung für viele. Lukas, er schreibt für die Griechen war der Mensch der Mittelpunkt. Also was da geschieht, dieses Imperium der EU, das jetzt beschlossen hat, Abtreibung ist ein Menschenrecht. Man ist fassungslos. Welch eine Gottlosigkeit, Entartung mit dieser EU ausreift, die uns als alternativlos vorgestellt wurde. Mehrmals vor dem Zusammenbruch stand, aber mit deutschen Geldern immer wieder gerettet wurde. Das ist dieses typisch griechische Denken. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, hab keine Autorität über mir, nur das Problem ist, wenn du die Autorität Gottes aufgibst, wird der Staat zum Gott. Und dann bestimmt der, was richtig und falsch ist. Und wie das ausgeht, kann man ja dann im Buch der Offenbarung nachlesen. Wir haben jetzt eine Neuauflage in massiver Form von Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Lukas also schildert Jesus als den vollkommenen Menschen. Da lesen wir auch, wie er rang in Gethsemane, sein Schweiß wie Blutstropfen. Und dann schildert Johannes Jesus als Gott. Und wenn man das liest, die Szenarien in Johannes Evangelium über Gethsemane, da hat man den Eindruck, obwohl er der ist, der hingerichtet, der verurteilt werden soll, er eigentlich die Fäden zieht. Das ist ein total anderer Blickwinkel. Hier die unsichtbare göttliche Seite. Und Johannes beginnt mit: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Johannes 20 hört auf mit dem Bekenntnis des Thomas und das muss unser Bekenntnis sein, mein Herr und mein Gott. Und das steht im Griechischen zum Leidwesen der Zeugen Jehovas, der bestimmte Artikel. Ho, Kyrios mu, der Herr meiner, ho, Theos mu, der Gott meiner. Der Grieche stellt das besitzanzeigende Fürwort nachher, wir stellen es vorher, mein Gott, dieser Gott meiner. Und das sind diese Ich-Bin-Sätze. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und liebe Freunde, gewaltigere Worte wurden nie gesagt. Und da sagte C.S. Lewis, ja, viele sagen, ja, Jesus schon beeindruckend, ein großer Mensch. Ja, wenn jemand erklärt, er ist die Auferstehung und das Leben, wenn jemand erklärt, er ist das Licht der Welt, dann ist er entweder größenwahnsinnig oder Gott. Da gibt's kein Zwischending. Johannes Evangelium, sagen einige, ist das schönste Buch der Weltliteratur überhaupt. Gut, darüber kann man streiten. Goethe meinte, es sei das Buch Hiob. Andere sagen Jesaja. Die Moslems sagen, es ist der Koran. Und ich mache hier noch eine Klammer auf. Das ist jetzt mehr apologetisch. Gerade in Gethsemane. Frage, wer kennt den Namen John Wimber? Niemand? Also es gab die Pfingstbewegung vor 100 Jahren, das war die erste Welle. Die zweite Welle war 1960 die Charismatik. Und die dritte Welle, nannte sich dritte Welle, hatte drei Schlüsselfiguren. Junge Joe, musste dann wegen Unterschlagung, der Mann mit der größten Kirche der Welt, musste dann ins Gefängnis wegen Unterschlagung von Geldern. John Wimber und Peter Wagner. Wimber und Peter Wagner. Wimber war ein sehr faszinierender Mann. Er war übrigens der, der den Nicky Gamble, den Gründer des Alpha-Kurses, die Hände auflegte und dann sagte, es war, als würden so 10.000 Volt durch ihn strömen. Und worum haben sie gebetet? Eigentlich nichts, nur Power, Power. Also das sind diese typischen New-Age-Phänomene. Und Wimber wurde mal eingeladen nach Zürich. Man wollte Evangelikale und Charismatiker zusammenführen. Und dann, also wie gesagt, ein sehr gewinnender Mann. Es ging dann von mir. Also hätten wir eine Fernseh-Talkshow und wir hätten debattiert und gesagt, das sei bloß unmöglich und der Wimber ist doch so gewinnend und so weiter. Und wir sind ja heute vom Bild her geprägt. Wir beurteilen nicht nach, was ist richtig oder falsch, sondern ja, der meint es ja gut und der ist so nett und der ist so freundlich und hat so eine schöne Stimme und. Und da kommt meine Frau, sagt mal, Alexander, freundlich reinschauen. Also lächeln. Und dann wurde er gefragt, Brother John, die Amerikaner sind das ja locker. Wie erklären Sie sich das, dass bei Ihnen die Leute auf dem Rücken fallen, umfallen? Wir lesen ja nicht, dass wenn der Herr die Leute heilte, er seine Jünger in Rugby-Stellung unter das Volk platzierte, um all die aufzufangen, die durch seine Kraft niedergeworfen werden. Das lesen wir nicht. Die Antwort von John Wimber war Johannes 18,6. Deswegen erwähne ich das. Er ist in Gethsemane, unser Herr. Es kommen die Soldatesker, um ihn zu verhaften. Meiner Ansicht nach waren das die Leute von dem, die bewaffneten Leute von der Tempelwache. Und dann fragt Jesus, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ich bin's. Und so hat sich Gott dem Mose vorgestellt. In 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14, wo Mose fragt, wer bist du? Ich bin's, der mit dir redet. Und dann lesen wir, als er sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Es steht nicht, dass sie uns auf dem Rücken fielen. Sie wichen zurück. In der Gegenwart Gottes fällt der Mensch nicht auf den Rücken. Das ist Aufdeckung der Blöße. Es heißt immer, sie fielen auf ihr Angesicht. Fallen auf dem Rücken kennt die Bibel nur zum Gericht. Sie wichen zurück und fielen zu Boden. Und warum steht das nur bei Johannes? Das war, wie die Theologie sagt, eine Theophanie, eine Gottesoffenbarung. Das hat die buchstäblich umgehauen. Hier steht der Schöpfer, ihr Bundesgott vor ihnen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und deswegen, weil Johannes Jesus als Gott schildert, ist das nur bei Johannes erwähnt. Und dann habe ich die Leute gefragt, ja sag, waren das die Leute, wie kann ich so eine Stelle als Beweis zitieren für angeblich zunehmenden Segnen dieser Vollmacht? Ich hörte auf einer Audiokassette, also ihr merkt, das ist alles schon Jahrzehnte zurück, fast schon die Steinzeit, da sagte John Wimber, wie da sie mit einer Frau beteten und dann fiel sie zu Boden and she was hitting the table and the chair and the floor. Bang, bang, bang. So we were looking for catchers. Also auf Deutsch, sie hat mit ihrem Kopf getroffen den Tisch, den Stuhl und den Boden. Bang, bang, bang. Das brauchen wir nicht übersetzen. Und dann suchten wir Auffänger. Ja, waren das die Leute, zurück zu Johannes 18, Vers 6, die mehr Segnungen oder unseren Herrn umbringen wollten? Wie kann ich so eine Stelle nehmen als Beweis für mehr göttlichen Segen? Außerdem ist es ein Unterschied zwischen einem Menschen und Gott. Wenn ich jemanden frage, wen sucht Alexander Seibel? Ich bin's ja, das haut niemanden um. Hoffe jedenfalls. Also da habe ich hier eine Klammer aufgemacht, hängt zusammen auch mit diesen Vorträgen, auch mit den Dingen, die uns zum Teil bedrängen, weil diese Dinge ja immer mehr um sich greifen. Und ich weiß, Leute, die haben mir das als Bibelstelle, als Beleg gebracht und haben es nicht richtig eingeordnet. Also soweit, wenn wir uns das als Wichtigstes merken können, Matthäus, der König, ist ja auch umfangreiches Evangelium. Nur bei Matthäus steht, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Markus, also der Matthäus der König, ab Matthäus 13 der Dienst des verworfenen Königs. Markus der Knecht, Lukas vollkommener Mensch, Johannes Gott. Also wenn jemand wissen will, wie ist denn die menschliche Seite? Jesus vollkommener Mensch, wo kann ich das sehen? Lukas. Du sagst, er ist Gott. Wo ist denn das? Johannes. Und diese vier Evangelien, die sind auch darstellend die vier verschiedenen Opfer. Und deswegen haben wir verschieden herausgegriffen die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Matthäus schildert das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, Lukas das Dank- oder Friedensopfer. Und Johannes das Brandopfer. Und das Brandopfer hat man alles verbrannt. Bei den anderen hat man ja Teile gegessen und so weiter. Beim Friedensopfer am meisten. Und hört auf mit, es ist vollbracht. Der Lauf vollendet. Das Johannes-Evangelium. Und also Matthäus Sündopfer, Markus Schuldopfer, Lukas Friedens- oder Dankesopfer, Johannes Brandopfer. Und jetzt haben wir da von daher die verschiedenen letzten Worte Jesu. Da begann ich mir das anzuschauen und da steht bei Matthäus und Markus der berühmte Ruf, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Herr weiß sich als Verworfener, man hat das Sünd- und Schuldopfer als unrein außerhalb des Lagers verbrannt. Und deswegen greift Matthäus und Markus greifen diesen Ruf Jesu auf. Und dann steht nur, er schrie abermals laut und verschied. Den zweiten Ruf sagt uns dann Lukas. Und noch etwas. Jesus hat seinen Vater nie mit Eli, mit Gott angeredet. Er nennt ihn Vater und glaube ich 27 Mal mein Vater, das ihn in dem Sinne fast unpersönlich anspricht, so wie Menschen sagen, ach Gott, die keine persönliche Beziehung haben. Die werden nicht sagen, mein Herr, mein Jesus, ja, ach Gott und so weiter. Das einzige Mal, wo er ihn in dieser Form angeredet hat, war am Kreuz. Und da geschah das Allerschlimmste. Er musste die Trennung von Gott für uns auf sich nehmen. Und das war für ihn das Allerfurchtbarste. Das Wort Sünde kommt ja von Sondern. Es gibt ja da im Norden an der Ostsee den großen Sund. Und das heißt die große Trennung. Und das ist das wahre Problem der Menschheit. Und der Feind hat alles daran gesetzt, einen Keil zwischen Vater und Sohn, Gott Vater und Gott Sohn hineinzubringen. Und da wäre alles auseinandergebrochen. Er hat das nicht, ist der Sieger. Aber, liebe Freunde, diese Trennung von Gott, das war das Allerschlimmste. Wir sind das gewohnt. Wir sind von Natur aus von Gott getrennt. Epheser 4, da schildert Paulus den Menschen ohne Gott. In ihren Gewissen sind sie stumpf geworden. Sie ergeben sich der Unzucht. Sie treiben jegliche Unreinheit voller Gier. Das reift ja direkt von seinen Augen aus. Und fremd geworden dem lebendigen Gott. Gewissen stumpf. Fremd geworden, getrennt. Für ihn war es das Allerschlimmste. Und liebe Freunde, wenn ich weit weg bin vom Kreuz, das heißt jetzt nicht räumlich gemeint, sondern eben bewusst gottfeindlich lebe. Wir hatten da ein Büchlein mit, wenn es Gott gäbe, von Wolfgang Bühne, da schildert er, wie so ein Jungensohn bei einer Talkshow brillant und geistreich die Fragen beantwortet hat und dann die Frage, besser gesagt die Antwort auf die Frage, größtes und überraschend, wenn es Gott gäbe. Das ist der Mensch, er ist auf der Flucht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Im Buche Hiob, dem vielleicht ältesten Buch der Bibel, weiche von uns, wir wollen von deinen Willen. Und deswegen haben sie alle möglichen Entschuldigungen und Erklärungen gefunden, zum Teil wieder alle Vernunft, damit sie sich diesen Gott nicht stellen können. Obwohl das ihr Freund ist, obwohl der ihnen nachgeht. Also wenn ich weit wegbleibe von Gott, mit Gott nichts zu tun haben will, das sehe ich nur in der Ferne, ein schrecklicher Taten. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden, damit ihr wisst, was das bedeutet. Stellt euch vor, es würde da so ein Unhold eine Katze nehmen und die an ihren vier Extremitäten, beiden Vorder- und Hinterpfoten, festnageln. Also es gäbe einen grünen Aufschrei, zu Recht würde ich in dem Fall dieses Tier zu Tode. Das war die Kreuzigung. Und wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, da sehe ich, wie hier jemand ein schreckliches Ende hat. Es steht da als Niederlage, als Torheit und Schwachheit. Man kann damit nichts anfangen. Und wie viele, auch Theologen, haben das aufgegriffen, um zu sagen, Jesus ist doch an seiner eigenen Mission gescheitert. Lukas berichtet uns den Inhalt des zweiten Schreis. Also nochmals bei Matthäus. Er rief mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Trennung von Gott. Nicht mehr mein Vater oder Vater. Und dann kam diese. Und dann er schrie abermals laut und verschied. Lukas berichtet uns den zweiten Schrei, den Inhalt des zweiten Schreis. Er rief mit lauter Stimme, Vater, und gab seinen Geist auf und verschied. Und das Friedensopfer, Gemeinschaftsopfer, hat man auch von diesem Opfer gegessen und Essen ist immer ein Bild für Gemeinschaft. Liebe Freunde, setzt euch dann mal mit jemandem an den Tisch, den ihr von tiefstem Herzen verachtet, nicht unbedingt zum Glück aus eigener Erfahrung, da schmeckt ja der Bissen nicht mehr. Wenn man versöhnt ist, oh, da schmeckt das Essen viel besser. Und ist ein Bild für Gemeinschaft, für Sehnsucht. Der Herr sagt da in Lukas Evangelium, beim Abendmahl, also beim letzten Abendmahl, es hat mich, da steht das griechische Wort Epithymia eigentlich, mit tiefer Lust, mit tiefem Verlangen gesehnt, mit euch das zu essen. Ein Bild für die Sehnsucht, die Gott nach seinen Geschöpfen hat. Das ist wirklich das größte Geheimnis. Denn wir haben ja so viel angetan. Seibel liebte uns, möchte Gemeinschaft mit uns. Und es gibt nichts Schöneres, als sich diesem Gott zu nahen. Es hat nur eine Voraussetzung. Da muss wahrhaftig sein. Wer es der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Masken müssen fallen. Na, wir haben ja jetzt, also Masken, ja, Maskenball. Es gibt ja dieses Corona-Lied, einmal fällt die Maskerade und so weiter. Das ist jetzt nicht direkt gemeint, aber vor Gott ablegen, es ist gewöhnlich demütigend, aber unwahrscheinlich befreiend. Jesus hat nie Menschen zurückgewiesen, die mit ihrer Not offen zu ihm kamen. Herr, ich bin aussätzig, ich bin blind, ich bin Versager. Hat sie angerührt. Er hat sie neu gemacht. Gefährlich wurde es nur dort. Und er redete fünfmal über die Hölle. Wo man so tat, es wäre alles in Ordnung, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wo der Herr ihnen sagt, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr. Übrigens, naja, es sollten langsam zu Ende kommen. Ich mache noch eine Klammer auf. Also wann? Es ist ja hier eine Falltür eingebaut, nicht? Mit Zeituhr. Punkt 11 Uhr, Punkt 11 Uhr. Das hat mich so fasziniert, das ist meine Biografie, weil hier steht ja ein ehemaliger Atheist. Nicht aus biografischen Gründen, weil ich gottlos gelebt habe, sondern aus intellektuellen, die Zoologie, jahrzehntelang mein Hobby, und da war alles Evolution. Und mich hat dann die biblische Prophetie so fasziniert, weil man kann sich ja manches einbilden, aber was die Geschichte gebracht hat mit dem Volk Israel und so weiter. Und den Juden wurde ja immer Segen und Fluch vorgelegt. Ist euch das bekannt? 5. Mose 28, du wirst gesegnet sein, du wirst gesegnet sein, die ersten 14 Verse und dann ab Vers 16, du wirst verflucht sein, du wirst verflucht sein, du wirst verflucht sein. Kein Volk hat so viel Segen erlebt, kein Volk hat solche Gerichte erfahren. Als sie einzogen ins gelobte Land vom Berg Garib, den Segen von Berg Ebal, den Fluch. Und in Matthäus Evangelium haben wir auch Segen und Fluch vorgelegt. 8-mal Matthäus 5, die Bergpredigt, selig sind. Und 8-mal Matthäus 23, die Tempelbergrede, wehe euch, wehe euch. Und das entspricht sich. Also da gehen wir jetzt nicht mehr in weitere Details. Vielleicht nur das eine, die erste Seligpreisung, selig sind die geistlich Armen, das Himmelreich ist ihrer. Die erste Wehe, Matthäus 23, Vers 13, wehe euch Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht hinein, wehret denen, die hinein wollen. Hier wird es geöffnet, hier wird es geschlossen. Also faszinierend, göttliche Weisheit, kann sich kein Mensch erfinden. Und also, es steht da, dieses Kreuz als Torheit und Ärgernis. Noch einmal eine Voraussetzung, Gott kennenzulernen, muss wahrhaftig sein. Wer es der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und da erfüllt sich das Wort des Paulus aus dem ersten Korintherbrief, den ersten Kapitel. Da sagt er, die Juden fragen nach Zeichen und die Griechen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als göttliche Kraft und als göttliche Weisheit. Und liebe Freunde, jetzt kommen Sätze, die gibt es in keinem frommen Buch der Weltliteratur. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind. Die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Wer das Kreuz von Golgatha erkennt, das ist wie Psalm 62. Eines hat Gott geredet, ein Zwiefaches habe ich gehört. Du siehst deine unendliche Schuld und siehst die Liebe Gottes. Was kann nur Gott? Das ist das Einmalige des Kreuzes. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, also nicht räumlich, kennen. Und das ist das Unangenehme. Du wirst durchgestrichen. Du bist nicht wichtig und richtig, wie man es heute gerne singt, sondern du liegst falsch von Natur aus. Und jetzt sagt der Herr, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. In Indien bekehren sich in erster Linie die Dalits, die Paria, die Wissen sind verachtet, sie haben nichts zu bringen. Aber wenn ich erfolgreich bin im Leben, ich soll zugeben, dass ich vor Gott versagt habe, geht ja nicht. Und wir sind auch viel stolzer, als wir denken. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Johannes berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hat. Er war der einzige Jünger, der vor dem Kreuz stand. Er berichtet, was Jesus gesagt hat. Womöglich mit einer schwachen Stimme. Nochmals, Matthäus und Markus, er schrie laut: Gott, warum hast du mich verlassen? Dann nur, er schrie abermals laut und verschied. Lukas, der zweite Schrei, er rief mit lauter Stimme, steht ausdrücklich, Megale von ihm, mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Johannes berichtet nicht, was Jesus gerufen hat. Da steht im Griechischen Eipen, er sagte, ein Wort, Tetelestai, bezahlt, getilgt. Und liebe Freunde, das ist jetzt das Entscheidende. Also meiner Erkenntnis nach, ich bin da jetzt nicht dogmatisch, weil andere sagen, nein, die Reihenfolge war etwas anders. Also Matthäus und Markus, der erste Schrei, Lukas, der zweite Schrei. Und meiner Erkenntnis nach, nachdem er laut gerufen hatte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dass er mit leiser, womöglich mit brechender Stimme dieses eine Wort gebracht und verschied. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Paulus bringt im Kolosserbrief einen Einblick hinter das Kreuz, nach außen wie eine Niederlage, in Wirklichkeit der größte Triumph. Und da heißt es in Vers 14, getilgt hat er den Schuldbrief. Und der Schuldbrief, das war ein Begriff, die Chirographen mit der Hand geschrieben, heute alles digital geschrieben. In der antiken Welt, wenn man zur Zeit Caesars im Gefängnis war, dann hat man, also zur Zeit der Römer, an die Tür den Schuldbrief angenagelt, da stand drauf, warum du schuldig warst, entweder Überfall oder gestohlen und so weiter. Und wenn man diesen Schuldbrief anders. Wenn man diese Schuld abgesessen oder bezahlt hatte, wurde der Schuldbrief durchgestrichen und da wurde ein Wort darüber geschrieben. Der Tetelestai. Bezahlt. Erledigt. Man hat in Ägypten so eine Art Anwaltsbüro ausgegraben und das sah man, das war so eine Art Papyrusstempel. Alles, was erledigt war, stand da drüber, der Tetelestai. Und liebe Seele, das ist nun das Wichtigste, steht über deinen Schuldbrief, steht über deinem Leben bezahlt, mit dem Blute Jesu. Es gibt keinen unschuldigen Menschen. Bei einem steht mehr drauf, bei anderen weniger. Ohne Schuld ist keiner. Und liebe Freunde, es gibt kein Privatleben. Es ist alles registriert. Psalm 94, der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Der die Menschen in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern. Ich suche jetzt hier noch ein Zitat von C.S. Lewis, weil viele denken, ja, ich bin ja eigentlich kein und bin ja so weit, habe keine Bank überfallen und so weiter. Und da schrieb C.S. Lewis, jetzt habe ich es doch noch gefunden, wo haben wir es? So, jetzt muss ich da meine, na, ich kann es womöglich auch so lesen. C.S. Lewis, zum ersten Mal nahm ich mich selbst aus ernsthaft praktischen Erwägungen heraus unter die Lupe. Und das war ja nach außen hin ein feiner, ein gebildeter, ein hochbrillanter Mann. Er war ein literarischer Genie. Wie sieht's da aus? Alexander Seibel nach außen hin, Evangelist und so weiter. Wie sieht's hinter den Kulissen aus? Ich habe es bei einer anderen Gelegenheit erwähnt, Römer 2, Vers 17, nein, Vers 16, der Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird durch Christus Jesus, schreibt Paulus, wie es mein Evangelium bezeugt. Das Verborgene des Menschen. Was ist hinter der Kulisse? Weil die Schwärmer, die Mystiker sagen, du hast den göttlichen Funken. Nein, sagt Paulus, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Wer sich da auf innere Stimmen verlässt, der ist verraten und verkauft. Woher will ich wissen, aus welcher Quelle das kommt? War schmerzhaft, bis Alexander Seibel erkennen musste, auch mein Herz ist trügerisch über alle Maßen, ohne die Gnade Gottes. Also zurück zu C.S. Lewis. Ich nehme jetzt doch da hier die Lesebrille. Zum ersten Mal nahm ich mich aus ernsthaft praktischen Erwägungen heraus unter die Lupe. Und was ich dort vorfand, war erschreckend. Ein Zoo der Lüste, ein Chaos der Ambitionen, eine Kinderstube voller Ängste, einen Harem voller sorgsam gehegter Hassgefühle. Mein Name war Legion. Es ist alles registriert. Ich habe bei dieser Gelegenheit, weil es so aktuell ist, obwohl die Zeit davonläuft, habe ich das manchmal erwähnt. Ich hatte ja viele Kontakte zu Leuten in der DDR. Als Österreicher, meine Frau Schweizerin, haben wir mit unseren Ausländerpfunden gewuchert. Ich konnte viel einfacher über die Grenze als Bundesdeutsche vor der Wende, immer noch die besten Freunde da im Osten. Und dann haben einige nach der Wende in ihre Stasi-Akte geschaut und dann waren es zwei Dinge, die sie geschlaucht haben. Erstens, was die Stasi-Räte war. Manche wollten nicht hineinschauen, weil das schlaucht dich. Angenommen, du sitzt, hast die Erinnerung, oh, da haben wir uns da nach der Arbeit zusammengesetzt, locker geplaudert und so weiter, bei Bier und Wein fröhlich. Und es waren Stasi-Zuträger, das schlaucht. Und ich darf es ja nicht von oben herab sagen, wir waren im Westen nicht dieser Anfechtung ausgesetzt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Man hat nachher ja immer leicht reden. Aber liebe Freunde, das ist nur ein Abklatsch dessen, was in der unsichtbaren Welt alles registriert. Gibt kein Privatleben. Und jetzt schaut, jetzt muss Alexander Seibel am Tage des Gerichts mit diesem Schuldbrief antreten. Und da ist auch ein Zoo von Lüsten und Eitelkeiten und. Und wehe, wenn darüber nicht steht, der Telestai, dann hat Alexander Seibel keine Chance. Ich galt mal als Tugendbold, aber es war eine äußere Fassade. Als ich durch die Gnade Gottes in die Gegenwart Gottes kam, weil jemand kompromisslos gepredigt hat, kein billiges Evangelium, das Gegenteil, überschlag die Kosten. Wer ist bereit, alles abzubrechen? Ihr glaubt, dass Gott für euch gestorben ist. Lebt ihr wirklich danach? Und dann nahm mir Gott die fromme Maske runter und da erkannte ich, ich habe sämtliche Gebote Gottes übertreten und ich glaube aus eigener Erfahrung, was geschrieben steht, auch im Neuen Testament, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist die größte Katastrophe, vor Gott anzutreten mit unvergebener Schuld. Und deswegen, liebe Seele, mach das fest. Der Herr sagt, reiß dein Auge aus, hau die Hand ab, besser einäugig und als Krüppel ins ewige Leben, als gesund ins ewige Feuer. Es geht hier um Leben oder Tod. Das ist nicht ein Kompromissvorschlag. Und liebe Freunde, was ich da vorhin erwähnt habe, eines hat Gott geredet, ein Zwiefaches habe ich gehört. Du allein bist mächtig und du vergibst deinen jeden und strafst deines jeden Tun. Ein Wort gehört in dem Sinne, der Telestai bezahlt. Und ein Zwiefaches vernommen. Ein Wort hat Gott geredet, seine unendliche Liebe, das tat ich für dich. Und ich hatte ja Angst, diesen Schritt zu tun, mir ging es gut, ich hatte Haus, ich hatte Geld, als Erfolg, als Student Erfolg, fast immer nur die besten Noten. Ich brauchte keinen Erlöser. Ich habe Zeugnisse gehört von Leuten, die waren völlig am Ende, sind nach Indien, Nepal gegangen, bewusst den Gott der Christen den Rücken gekehrt. Mir erzählte einer, da sind nur die beerdigt worden, als Weiße, die gescheitert sind, umgekommen sind, im gelobten Land Nepal. Da gab es damals noch das Haschisch kostenlos. Und er erzählte mir so einer, ein gewisser Werner, da war er völlig am Ende. Durch die Drogen kaputt, durch Opium krank. Und dann rief er sinngemäß, Herr Jesus, du bist der Letzte, mit dem ich zu tun haben wollte. Wenn es dich gibt, rette mich. Und der Herr in seinen großen Erbarmen hat ihn verändert, hat ihn gerettet. Nein, das war bei mir überhaupt nicht. Ich hatte Angst, mein Leben loszulassen. Wir kennen den Satz, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und ich liebte mein Leben. Und dann erkannte ich, nein, warum hast du Angst? Wenn jemand bereit war, derartig für dich zu sterben, der liebt dich doch. Eines hat Gott geredet, ein Zwiefaches habe ich vernommen, meine Schuld und seine Liebe. Da habe ich kapituliert. Das war der 4. August 1968. Also bündeln wir zusammen Matthäus und Markus berichten den ersten lauten Ruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas, er schrie mit lauter Stimme, und da heißt es also nochmal bei Matthäus und Markus nur, er rief abermals laut und verschied. Lukas, der zweite, schreibt: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Johannes, nur ein Wort, nicht gerufen, leise, der Tetelestai. Und dass du Vergebung deiner Sünden hast, das kann dir nur Gott privat leise zeigen. Aber es kostet diesen Preis des Kreuzes. Und bitte, liebe Seele, mach das fest, dass du sagen kannst, wieder Liederdichter, bis zum Sterben kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Ich schließe ab mit zwei Dingen. Ihr habt lang genug gelitten. Ich kam durch Operation Mobilisation zum Glauben. Die Wunden damals in meinem Haus in Wien. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Dadurch wurde ich Hausbesitzer. Ich kam dazu, Dieter Depp zur Ohrfeige. Und dann hat mein Stiefvater eben ein anderes Haus gebaut, haben wir das vermietet. Und dann zog 1967 so eine sonderbare Truppe wirklich freundlicher, junger Menschen ein. Die waren von Operation Mobilisation. Und da merkte ich sofort, die haben eine total andere Ausstrahlung. Und da erzählte mir ein Günther, ein wirklich treue Seele, feiner Mensch. Und er hat seinen katholischen Glauben sehr ernst genommen. Das sind oft ganz prächtige Leute. Wir unterscheiden zwischen persönlichen und theologischen Fehlern. Und er erzählte mir, als er die sah, merkte er, die sind erlöst. Die haben das, was ich als Katholik vielleicht irgendwann einmal hoffe zu erlangen. Und da sagte er mir, ich werde das nicht vergessen. Da habe ich mich hingekniet und habe zu Gott gesagt, ich stehe jetzt nicht von meinen Knien auf, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und als er, so sagte er, sich dann von seinen Knien erhob, wusste er, dass er Vergebung seiner Sünden hat. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das wisst. Er glaubte nicht an die billige Gnade. Die billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Die teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Die hat Gott das Blut seines Sohnes gekostet. Die falsche Kirche verkündigt die billige Gnade. Du bist Ehebrecher, du bist homosexuell, alles kein Problem, bist herzlich bei uns willkommen. Das ist die falsche Kirche. Die wahre Kirche verkündigt die teure Gnade. Gott hat es das Blut seines Sohnes gekostet, damit er deine Schuld vergibt. Geben kann. Und das ist das größte Geschenk, dass ich wissen darf, ich habe ewiges Leben und es gibt im Neuen. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisse, dass ihr das ewige Leben habt. Weißt du das? Wenn du es nicht weißt, du machst Gott zum Lügner. Ich habe es eingangs erwähnt. Und jetzt schließe ich mit Folgendem ab. Das hat sich abgespielt in Rio, Jahre her. Ich besuchte da Leute und da war ein junger Missionar, da hat er mir freudig erzählt von einem gewissen Alexandre. Das ist portugiesisch für Alexander. Und da erzählte er, er sagte, das war eine Art Bilderbuchbekehrung. Er hat sich bekehrt, ging mit den Herren voran, hat nach einem Jahr schon Hauskreis geleitet. Und dieser Alexandre hat eine Freundin, eine gewisse Anna Paula, und die ist dann ihm zuliebe mit in die Gemeinde und in die Bibelstunde gekommen. Und wenn man die gefragt hätte, bist du Christ? Ja, natürlich, in Brasilien sagt das fast jeder. Und man kann sich ja so anpassen und ist also dann mitgekommen, hat dann auch, wenn ich mich richtig entsinne, im Chor mitgesungen. Und man kann sich ja so allmählich so immer mehr an diesen christlichen Sog da hineinbegeben. Und in Brasilien gibt es keinen BAföG. Da müssen die Studenten untertags arbeiten, am Abend wird studiert. Und Brasilien, also Rio, ist eine sehr militante oder gefährliche Stadt. Die war mal führend, jetzt ist es Johannesburg, in Verbrechensrate. Ein Menschenleben ist nicht viel wert. Es wären, man sagt den Touristen, wenn du überfallen wirst, wehre dich ja nicht. Du wirst sofort niedergeschossen. Es ist ein Däne oder Norweger passiert, überfallen sich, Gewehr sofort erschossen. Und er kriegt dann irgendwie nur ein paar Jährchen und die Sache ist erledigt. Und diese Anna Paul belegte also den Abendkurs und als sie eines Abends zurückkehrte von der Vorlesung, wird sie überfallen. Sie hat auf einmal eine Pistole an ihrer Schläfe, eine Hand greift nach ihrer Bluse Und da erkennt sie, es ist ihre letzte Stunde. Und da kam eine schreckliche Furcht Gottes über sie. Sie erkannte, ich muss vor dem heiligen Gott antreten. Meine Schuld ist nicht vergeben. Und da beginnt dieses Menschenkind laut zu beten. Aber nicht, dass sie von diesem Überfall befreit wird, sondern sie beginnt laut Jesus ihre Schuld und Sünde zu bekennen, den Anblick der Ewigkeit sozusagen Fleisch, wie er mit ewiger Wucht auf sie zukommt, mit diesem einen Ziel, weil das wusste sie von der Bibelstunde, dass wer seine Sünde bekennt, dem wird's vergeben, das Blut Jesu reinigt von aller Schuld, mit diesem einen Ziel, dass diese ihre bekannte Schuld jetzt von Jesus vergeben wird und sie versöhnt ist mit Gott. Als sie ihre Augen auftat, war niemand mehr da. Und jetzt singt sie im Chor und weiß, dass sie Vergebung ihrer Sünden hat. Ich bete zum Abschluss. Ach, Herr Jesus, wir möchten hinausrufen, lasset euch versöhnen mit Gott. Du hast alles bezahlt. Ich kenne die Herzen meiner Zuhörer so gut wie gar nicht. Viele sehe ich zum ersten Mal. Du weißt alle Dinge. Es ist dir nichts verborgen, unser Herz, so sagt der Hebräerbrief im 4. Kapitel, ist wie ein aufgeschlagenes Buch. Herr, ich bitte dich für meine Zuhörer, die ich wahrscheinlich nie mehr unter der Verkündigung haben werde, wenn man nicht weiß, dass man mit dir versöhnt ist, dass man es wie dieser Günther macht, auf die Knie geht und dich nicht loslässt. Und du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist wahrhaftig. Und Herr, gib, dass wir wissen dürfen über meinen Leben. Und das, was von großer Entfernung aussieht, wie eine gewaltige Katastrophe, eine Niederlage, dieser schreckliche Schrei, warum hast du mich verlassen, ist ja ein einmaliger, ewiger Sieg. Hier hat der ewige Gott in Raum und Zeit die Schuld aller Menschen getilgt, die Torheit des Kreuzes, in Wirklichkeit die allergrößte Weisheit. Du werdest gepriesen, du treuer Herr, dass du gekommen bist, diesen Preis bezahlt hast und dass wir ewiges Leben haben dürfen. Amen.